Domradio Sternzeit.
Die Sternzeit, und zwar heute mit mir, mit Hilde Regeniter und mit Jost Pieper. Den habe ich mir eingeladen, weil er seit 2011 als Entwicklungshelfer im Kongo arbeitet, im Kinder- und Jugendprojekt Kimbondo. Am Rande der Hauptstadt Kinshasa, da betreut er behinderte Jungen und Mädchen und er setzt sich dafür ein, dass sie unter besseren Bedingungen leben und sich entwickeln können. Heute möchte er also, dass es seinen Schützlingen gut geht. Er will sogar einen von ihnen adoptieren. Noch vor ein paar Jahren war das allerdings ganz anders. Da hat Jost sein Geld als Schauspieler verdient, zum Beispiel in der RTL-Serie Hinter Gittern, Frauenknast oder Wege zum Glück. Er war bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen, bei Soko Leipzig und bei vielen anderen. Wie er vom einen zum anderen Job gekommen ist und was ihm heute bei seiner Arbeit im Kongo wichtig ist, all das erzählt Jost heute in der Sternzeit. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich kommen konnte.
Wir dich gleich ein bisschen genauer kennenlernen, haben wir hier einen Kongo-Beitrag im Programm, in dem es um die Zusammenhänge geht zwischen unseren Smartphones hier in Deutschland, in Europa und der wirklich schwierigen Lage im Kongo. Unser Sternzeitgast Jost Pieper, der lebt und arbeitet als Deutscher im Kongo. Jetzt muss man wissen, dass der Kongo ein riesiges Land ist im Herzen Schwarzafrikas, 6-mal so groß wie Deutschland, ein Land reich an Bodenschätzen und reich an Konflikten. Und obwohl Jost in der Hauptstadt Kinshasa arbeitet, müssen wir jetzt erstmal in den Osten dieses großen Landes gucken. Da ist es nämlich besonders schlimm. Da malträtieren Rebellen die Menschen und treiben mit den Bodenschätzen ihr Schindluder. Und da kommen wir jetzt alle ins Spiel, denn es geht um Erze und Metalle, die in unseren Smartphones stecken. Zum Beispiel das Metall Tantal. Das müsste nicht so sein, denn inzwischen ist längst in Europa ein Smartphone mit sogenannten konfliktfreien Mineralien auf dem Markt. Rebecca Hillauer, die hat mit dem kongolesischen Priester Justin Kunzi gesprochen.
Das große Problem ist, dass es auf dem Land immer noch Rebellen gibt, die die Menschen terrorisieren. Und dazu benutzen sie die Bodenschätze. Sie beuten die Rohstoffe illegal aus und verwenden das Geld, um Waffen zu kaufen und Krieg gegen ihre Landsleute zu führen. Bezeichnenderweise findet der Krieg vor allem in den Gebieten statt, in denen der Boden besonders reich ist.
Der Priester Justin Kunzi weiß, wovon er spricht. Als Beauftragter für Menschenrechte leitet er den Ausschuss für Gerechtigkeit und Frieden der Erzdiözese von Bukavu. Die Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu liegt im Osten der Demokratischen Republik Kongo nahe der Rebellengebiete. Auch 10 Jahre nach dem offiziellen Ende des Bürgerkriegs ist hier noch immer kein Friede eingekehrt. Die Rebellen vergewaltigen weiter Frauen und Mädchen auf brutalste Art und Weise. Und sie plündern die Rohstoffe, die Männer und Jungen mühsam aus der Erde holen.
Wir nennen sie Blutmineralien, weil man sie nur mit Gewalt und dem Leiden der Menschen vor Ort bekommt.
Nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen erwirtschaften die Rebellen mit dem illegalen Handel jährlich bis zu 225 Millionen US-Dollar. Ausgebeutet wird vor allem das Erz Coltan, aus dem das seltene Tantal gewonnen wird. Dieses Metall wird für Kondensatoren in Digitalkameras, Laptops und Mobiltelefonen verwendet. Die Hilfsorganisation Missio hat deshalb in Deutschland die Aktion Saubere Handys ins Leben gerufen, die Konsumenten für diese Zusammenhänge sensibilisieren soll. Durch ihre Unterschrift sollen sie dann Druck ausüben auf die Handyhersteller, damit diese für ihre Handys keine Blutmineralien mehr verwenden.
Les minéraux viennent du Congo.
Die geplünderten Bodenschätze aus dem Kongo werden nicht direkt nach Europa transportiert, sondern sie gehen vorher durch viele Länder. Und von Land zu Land werden sie anders deklariert. Das funktioniert, weil internationale Firmen mit Rebellen im Kongo und Zwischenhändlern in den Nachbarstaaten gemeinsame Sache machen. Es ist kein Geheimnis, wie die Mineralien außer Landes gelangen. Die Luft- und Schifffahrtsgesellschaften, die zwischen dem Kongo und anderen Staaten verkehren, sind allgemein bekannt.
Ein Bericht der Vereinten Nationen hat diese Missstände bereits vor 10 Jahren angeprangert, doch keiner der führenden Hersteller hat daraus bislang Konsequenzen gezogen. Seit Anfang 2014 gibt es für die Konsumentin jedoch eine Alternative, das Fairphone. Es ist das weltweit erste Smartphone mit konfliktfreien Mineralien. Das heißt, dass von ihnen keine Rebellen profitiert haben. Von den rund 30 Mineralien, die in einem Mobiltelefon verbaut werden, sind im Fairphone bislang nur 2, Zinn und Tantal, aus nachweislich konfliktfreien Minen im Ostkongo. Bibi Bleke-Molen, die Rohstoffexpertin des niederländischen Herstellers, erklärt wieso.
A fair smartphone is really something else than a fair banana or fair coffee.
Ein Fairphone ist einfach etwas anderes als eine Fairtrade-Banane oder Fairtrade-Kaffee. Smartphones wachsen nicht auf Bäumen. Die Zulieferungskette ist zu komplex. Es ist unmöglich, gleich zu Anfang alles zu ändern und perfekt zu machen. Deshalb gehen wir die Sache Schritt für Schritt an. Die nächste Fairphone-Generation soll auch faires Kupfer, Kobalt und Gold enthalten. Jede Version des Fairphones soll fairer sein als die Version davor.
Fair than the one before.
Pater Justin Kunzi hat derweil mit Unterstützung von Missio in den Rebellengebieten im Ostkongo eine Aufklärungskampagne über das Geschäft mit den Blutmineralien gestartet. Die Profiteure sehen das offenbar nicht gern. Der Kirchenmann entging nur knapp einer Gewehrkugel.
Cela ne nous empêche pas de faire notre travail.
Das darf unsere Arbeit aber nicht beeinflussen. Unser Schutz ist die einheimische Bevölkerung und der liebe Gott. Die kongolesische Regierung fängt auch langsam an, sich um das Problem zu kümmern. Und wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft, die so viel Wert auf Demokratie und Transparenz legt, endlich etwas unternehmen wird. Ich träume davon, dass ein demokratisches Land wie Deutschland ein Gesetz erlässt, das nur noch den Import von zertifizierten Mineralien erlaubt.
In den Vereinigten Staaten wurde bereits 2011 ein Gesetz verabschiedet, nachdem alle börsennotierten Unternehmen nachweisen sollen, dass ihre Rohstoffe nicht aus dem Konfliktgebiet kommen. Nach diesem Vorbild arbeitet aktuell die Europäische Kommission einen eigenen Gesetzesentwurf zur Zertifizierung von Rohstoffen aus, ganz im Sinn der Fairphone-Macher in Amsterdam.
The big difference with our business model is that we don't aim for profit maximization, but for impact maximization.
Der große Unterschied in unserem Geschäftsmodell ist, unser Ziel ist nicht Gewinnmaximierung, sondern Einflussmaximierung. Wir versuchen, die Bedingungen dafür zu verbessern, damit andere Marken und andere Hersteller diese konfliktfreien Mineralien in ihren eigenen Produkten verwenden können.
Vielleicht, so hofft Pater Justin Kunzi, könnte dann doch eintreten, was heute noch unmöglich scheint, dass es im Ostkongo eines Tages keine mordenden Rebellen mehr gibt, aber einen regen Handel mit konfliktfreien Rohstoffen.
Ein Sprichwort sagt, nach dem Regen kommt die Sonne. Ich hoffe, so wird es eines Tages auch im Kongo wieder sein.
Darauf hofft Pater Kunzi im Ostkongo und darauf hofft auch Jost Pieper in der Hauptstadt Kinshasa. Wie er versucht, seinen Teil dazu beizutragen, das klären wir heute in der Sendung. Gleich als nächstes stellen wir ihn aber erstmal ein bisschen vor, und zwar in unserem Sternzeit-Steckbrief. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Unser Samstagsgast hier in der Sternzeit, das ist heute Jost Pieper und er stellt sich jetzt mal kurz selber vor, nämlich in unserem Sternzeit-Steckbrief. Alter?
42.
Beruf früher?
Schauspieler.
Beruf heute?
Projektmanager.
Was gefällt dir in und am Kongo?
Mir gefallen vor allem die Menschen und mir gefällt, dass man dort die Möglichkeit hat, so eine Arbeit zu tun, wie ich sie gerade mache.
Warum hast du dich für die Arbeit mit den behinderten Kindern dort entschieden?
Weil ich das Gefühl hatte, dass dort ein Ort war, wo ich mich einbringen konnte und wo sozusagen meine Hilfe gut angebracht war.
Was wünschst du dir für die Kinder und Jugendlichen, mit denen du da zu tun hast?
Mehr Partizipation, mehr Menschenwürde, ein bisschen Normalität.
Was gibt dir selbst diese Arbeit?
Sehr, sehr viel, kurz gesagt.
Jost Pieper, früher Serienschauspieler, heute Entwicklungshilfer und jetzt unser Studiogast in der Sternzeit, gleich mehr.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Vom Serienstar zum Entwicklungshelfer, so heißt unsere Sternzeit heute. Der Schauspieler Jost Pieper, der arbeitet nämlich heute als Entwicklungshelfer in Afrika, genauer gesagt im Kongo, noch genauer gesagt in der Hauptstadt Kinshasa. Jost, fühlst du dich da eigentlich mittlerweile zu Hause? Ich glaube, es sind jetzt über 4 Jahre, ne?
Ja, genau, absolut. Das ist jetzt mein gefühltes Zuhause auf jeden Fall.
Woran machst du das fest?
Erstmal an der Zeit, die ich dort verbracht habe. Zusätzlich ist Afrika für mich nicht neu. Ich war ja schon vor 20 Jahren das erste Mal da. Also es ist mir einfach sehr vertraut. Es gibt dort sehr, sehr viele Menschen, die ich sehr mag. Allen voran die Kinder, um die ich mich im weitesten Sinne kümmere. Und ein Kind ganz besonders, einen kleinen Jungen.
Wir werden das im Laufe der Sendung natürlich noch ganz genau klären, aber wenn dich jetzt hier von deinen Freunden in Deutschland, in Europa jemand fragt, der dich vielleicht lange nicht gesehen hat, sag mal, was machst du denn da eigentlich im Kongo? Was sagst du dem?
Ja, ich bin sozusagen dort in einem Haus gelandet, würde ich mal sagen, einem Pflegewohnheim für Menschen mit Behinderung, junge Menschen mit Behinderung, das heißt Kinder und bis junge Erwachsene. Und dort helfe ich sozusagen mit dem Hausmanagement, mit der Hausleitung, ja, so grob gesagt in einem Wort.
Und was würdest du demjenigen sagen, wenn er dich fragt, du und der Kongo, was ist das für ein Land?
Es ist erstmal ein afrikanisches Land. Also wie gesagt, da trifft man viele Dinge wieder, die ich auch aus anderen Ländern kenne. Es ist eine große Stadt. Kinshasa hat 10 Millionen Einwohner. Ja, es sind natürlich andere Lebensverhältnisse. Es gibt viel Armut. Es gibt auch natürlich Kriminalität. Es gibt schwache staatliche Strukturen. Ja, man kann eine Menge sagen, aber ja.
Würdest du auch sagen, dass du dich jetzt schon durch diese Arbeit mit den Kindern verändert hast und dass dich auch dieses Leben in einer ganz anderen Welt weiter verändert?
Bestimmt, wobei ich das selber, glaube ich, nicht so sagen kann. Also dafür habe ich dann, ja.
Du bist aber jetzt gerade zu Besuch in Deutschland und da merkt man ja dann manchmal, stimmt, so war das ja hier. Also merkst du, dass sich dein Blick vielleicht schon verändert hat auf deine alte Welt?
Das ist immer wieder so ein kleiner Kulturschock, wenn man zurückkommt. Also die Dinge, was man sieht, mit denen sich Leute beschäftigen oder auch natürlich Probleme, wenn man selber in einem Kinderkrankenhaus ist oder in so einem Pflegeheim, wo Kinder auch sterben, wenn man selber quasi die Kinder mit zu Grabe getragen hat, dann macht das natürlich was mit einem, das ist völlig klar. Also es relativiert die Dinge, wobei ich jetzt nicht denke, dass hier die Menschen keine Probleme haben dürfen oder sowas, weit entfernt davon.
Aber vielleicht hast du ein Beispiel, also was relativiert sich für dich? Was findest du vielleicht ein bisschen läppisch oder lächerlich?
Ja, das würde ich gar nicht sagen. Also alles hat seine Berechtigung. Alles, ich kann es gar nicht so sagen. Natürlich sind wir hier und das passiert mir selber auch, wenn ich zurückkomme. Wir sind sehr fokussiert auf materielle Dinge, auf Unterhaltung. Also was ich mich in meinem eigenen Leben auch früher viel mit Musik beschäftigt habe, also als Konsument. Also wir verbrauchen ganz viel Zeit und Energie mit Konsumieren. Also wie gesagt, mir geht es gerade auch so. Ich fühle mich auch sehr wohl in der Rolle. Deswegen kann ich es auch keinem vorwerfen, dass es so ist. Aber es ist ein Unterschied natürlich.
Es fällt dir jetzt auf. Das sagt Jost Pieper, unser Sternzeit-Studiogast. Und gleich nach den Nachrichten, da verrätst du uns, wie und warum du überhaupt zum ersten Mal nach Afrika gekommen bist.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Ich hatte schon immer diesen Afrika-Spleen, das sagt Jost Pieper, der Schauspieler ist heute unser Gast in der Sternzeit und aus diesem Afrika-Spleen ist längst Alltag geworden. Seit 2011 lebt und arbeitet er nämlich in Afrika, im Kongo. Und Jost, dein erstes Mal in Afrika, das war schon viel, viel früher, hast du eben auch schon mal gesagt, und es war auch nicht im Kongo, sondern ganz woanders. Du hast nämlich zwischen Zivildienst und Studium eine Zeit lang in Kenia gelebt. Wie kam das?
Ja, wie gesagt, das ursprünglich war immer die Idee oder es gab immer die Idee, Afrika kennenzulernen oder kennenlernen zu wollen.
Warum eigentlich? Was hast du dir da vorgestellt?
Ja, keine Ahnung. Das sind so Dinge, die man schwer beschreiben kann. Es ist einfach so, man sieht Bilder natürlich über Fernsehen, über Freunde, die reisen oder Bekannte und bestimmte Sachen interessieren. Dann denkt man, da will ich mal irgendwann hin. Und ich wusste, ich will irgendwie mal nach Afrika. Und mir war auch irgendwie klar, ich will da nicht als Tourist hin, sondern ich will in Kontakt mit Menschen treten oder sehen, wie das normale Leben funktioniert. Also wenn man die Bildbände aufschlägt über jetzt zum Beispiel Kenia, man sieht halt immer nur Giraffen und Leoparden und Elefanten und selten mal Menschen auf diesen Bildern oder Alltag und so. Und das hat mich halt interessiert. Und dann habe ich mir sozusagen eine Organisation oder einen Ort gesucht, wo ich sozusagen mithelfen kann, ohne jetzt den Anspruch zu haben, große Hilfe zu leisten, einfach um Alltag mitzuleben.
Was hast du da genau gemacht? Was waren deine Aufgaben?
Ich bin in ein Slum-Entwicklungsprojekt gegangen, das von einem holländischen Pater gegründet wurde, 1979. Und es gab ein Visitors Program, nannte sich das. Das heißt, die haben Leute quasi aufgenommen oder eingeladen zu kommen, um für einige Monate oder auch länger dort mitzuleben und zu arbeiten. Und ich bin angekommen und relativ schnell wurde entdeckt, dass ich gern male. Und da hatte ich auch schon als Schüler viel Erfahrung. Ich hatte Malunterricht bekommen und so und konnte halt immer ganz gut zeichnen und malen. Und es gab eine kleine Malschule innerhalb dieses Slum-Entwicklungsprojektes und dort war ich sozusagen ein willkommener Zusatzlehrer. Und ich habe dann tatsächlich ein halbes Jahr lang in den Slums von Kisumu, das ist im Westen am Viktoriasee, mit einer kleinen Gruppe von kenianischen Studenten gemalt, und also Aquarelle gezeichnet, also gegenständliche Sachen gemacht.
Das war ja jetzt wirklich das erste Mal, dass du in Afrika warst, dann gleich in so einem Slum. Hast du am Anfang einen Kulturschock gehabt?
Ja, absolut. Also ich weiß auch noch, wie heute die ersten Tage zwei Nächte waren das in Nairobi. Also ich kam an und Kollegen aus Kisumu hatten dort was zu tun und ich saß dann hinten in meinem Auto, also eigentlich gut geschützt, aber wir sind dann durch die Straßen gefahren und direkt am ersten Tag auch an den großen Slums von Nairobi vorbeigefahren, das Meer aus Wellblech. Das waren natürlich unglaubliche Eindrücke und diese Menschenmassen auf den Straßen, die unterwegs waren. Wenn man das mit hier vergleicht, hier hat man das Gefühl, wo sind die ganzen Leute? Und dort sind halt die Leute alle oder viel unterwegs, Fuß unterwegs, viel Lärm, die intensiven Gerüche, die Hitze natürlich. Ja.
Hast du dann auch mit in diesem Slum-Projekt gewohnt, in dem Slum?
Genau, es gab so ein Zentrum, ein katholisches Gemeindezentrum, könnte man sagen. Und da waren auch extra Räume für Besucher, für diese Visitors. Und da hat man mit den Kollegen, die dort langzeitmäßig gearbeitet haben, zusammen gewohnt, zusammen gegessen und so weiter.
War das für dich dann auch erstmal hart, krass, entbehrungsreich?
Also erstmal war es schön, es war eine total schöne Zeit. Krass und entbehrungsreich war so ein bisschen das Essen. Tatsächlich da wollte ich mich... Ja, das war halt sehr, sehr einfach. Das war auch eine Philosophie dieses Zentrums, zu sagen, wir haben offene Türen, wir wollen hier nicht uns einmauern und das leckere Essen, irgendwie so luxuriöses Essen haben oder über dem normalen Standard. Das heißt, es war ein sehr einfaches afrikanisches Essen mit Ugali, das ist ein Maisbrei oder so eine Art Maispolenta mit ganz einfachem Gemüse. Es gab auch Fisch und Fleisch dazu manchmal, das wechselte immer so ein bisschen. Ich aß aber kein Fleisch, bis heute bin ich Vegetarier und da habe ich doch ein paar Kilo abgenommen in der Zeit, muss ich sagen.
Du hast ja gerade schon erzählt, du hast mit den Jugendlichen gemalt.
Ja.
Was haben die so gemalt oder wie war das?
Also haben
die
das? Wir haben im Prinzip alles gemalt, was uns vor die Flinte kam. Es ging ja darum, die auszubilden. Ja, ich fand, da waren halt einige Leute bei, die hatten sehr, sehr viel Talent, aber es fehlte so ein bisschen an Zeichentechnik. Und da habe ich versucht, das, was ich selber konnte, ich war ja jetzt auch kein ausgebildeter Lehrer oder irgendwie hatte das studiert, aber ich konnte das, glaube ich, ganz gut wenigstens einigen vermitteln, glaube ich. Und wir haben halt uns wirklich mit Stühlen rausgesetzt und haben Häuser gemalt, wir haben Porträts gemacht. Das gab es natürlich auch ansatzweise schon vorher. Wie gesagt, ich war dann halt so eine zusätzliche Kraft, der dann rumgegangen ist. Dann korrigiert man die Zeichnungen und so weiter nach Perspektive.
Du hast ja gerade schon gesagt, dir gefallen an Afrika vor allen Dingen die Menschen. War das da in Kenia auch schon? Hast du diese jungen Leute gemocht?
Ja, absolut. Also das war, wie gesagt, sehr, sehr schön. Das war auch schön, also mit den Studenten Kontakt zu haben. Man hat sich zu Hause besucht oder auch die Kollegen in dem Projekt. Das war immer ein sehr, sehr angenehmes Miteinander. Sehr fröhliche Menschen und sehr, ja, ich mochte immer den Humor, aber auch, ja, aber natürlich auch die Energie, die viele haben und hatten, mit diesen Hardships, wie wir auf gut Deutsch sagen, fertig zu werden. Also das waren natürlich auch alles sozusagen Leute aus einfachen Verhältnissen oder die mit ganz wenig auskommen mussten. Auch in den Slums hat man immer nur natürlich Leute getroffen, die so gut wie nichts hatten. Und das hat mich immer sehr beeindruckt.
Waren die auch neugierig? Haben die dich auch ausgequetscht? Sag mal, wie ist das bei euch in Deutschland? Was macht ihr da? Wie lebt ihr da?
Ach, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Klar, man war immer natürlich, man war neugierig an so einer weißen Person. Also man ist natürlich auch wie auf so einem Präsentierteller. Leute grüßen einen oder Kinder rufen einem hinterher und so. Aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie umgekehrt hier, dass Menschen so wenig ein Konzept davon haben, wie woanders gelebt wird, dass es manchmal auch gar nicht so viele Fragen gibt, tatsächlich.
7 Monate bist du damals, glaube ich, da geblieben. Hast du dann auch mal damit geliebäugelt, ach, ich könnte das ja noch ein bisschen verlängern, ich könnte sogar richtig lange hier bleiben?
Das war tatsächlich am Ende eine Frage. Also ich wurde gefragt, ob ich dann noch länger bleibe. Also es gab so ein Modell von so einer Mitarbeit von 3 Jahren. Das hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja gerade meinen Zivildienst hinter mich gebracht und hatte so ein bisschen natürlich die Frage gerade geklärt für mich, bevor ich nach Afrika ging, was ich denn machen wollte. Und ich wollte Schauspielerei machen. Und da gibt es natürlich eine Deadline bei den Schauspielschulen, wenn man aufgenommen werden will, darf man bei vielen Schulen ein bestimmtes Alter nicht überschreiten. Und ich wusste, wenn ich das mache, dann muss ich mir ein ganz anderes Konzept ausdenken. Und so weit war ich an dem Punkt noch nicht damals.
Also bist du erstmal zurückgegangen, zurück nach Deutschland. Du hast erst sogar ein Afrikanistikstudium angefangen, dann Schauspiel gemacht, so wie du es geplant hattest. Und was aus all dem geworden ist, das erzählen wir dann gleich weiter, gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit. Domradio Sternzeit, und da sprechen wir jetzt weiter mit Jost Pieper. Jost, du bist nach deiner Zeit in Kenia ja erstmal zurück nach Deutschland gegangen, glaube ich, erst in Köln gelandet und hast dich dann der Uni für Afrikanistik eingeschrieben. Aber dann festgestellt, irgendwie war das nicht so richtig dein Ding, ne?
So ein bisschen, genau. Beziehungsweise es war durchaus auch, also ich habe auch Theater gespielt in der Zeit, also es war durchaus so eine Übergangsphase, wo ich auch natürlich geguckt habe, ob ich überhaupt an eine Schauspielschule komme. Das war so ein bisschen so ein Entscheidungsjahr. Also das lief so parallel und ich hatte auch schon gedacht, sowas könnte ich weitermachen, wenn es mit der Schauspielschule nicht klappt, weil das kann man nicht so planen. Es bewerben sich wahnsinnig viele Leute jedes Jahr an diesen Schauspielschulen für wenige Plätze und ich hätte es, glaube ich, jetzt nicht jahrelang gemacht, diese Tour.
Aber das musstest du auch nicht, denn es hat dann geklappt. Wo?
Genau, in Leipzig. In Graz auch, sage ich immer mit etwas Stolz. Ich hatte sozusagen den großen Luxus der Wahl, aber ich hatte irgendwie auch Lust auf Leipzig. Meine Mutter kommt aus Sachsen und das war so ein bisschen back to the roots, wenn auch nicht gerade, sie kam nicht aus Leipzig, aus Krimitschau, aber ich fand es ganz spannend. Es war ja noch nicht so lange her, dass überhaupt es wieder möglich war, im Osten zu studieren. Die Ostschulen haben und hatten einen sehr guten Ruf, sehr gute Ausbildung zu machen und das war ein Traum.
Was hast du da gelernt?
Oh, da lernt man eine Menge. Nein, man lernt ganz praktisch, was man als Schauspieler tun muss. Also man lernt sehr viel natürlich seinen eigenen Körper einzusetzen. Es gibt einen sehr großen Fokus auf Körperarbeit. Natürlich Stimme wird trainiert, aber eben auch Schauspiel ganz klassisch über Szenenstudien. Das erste halbe Jahr fing aber an mit Spielen, da waren Improvisationsspiele angesagt. Also Dinge, die ich auch heute, von denen ich immer noch Dinge benutze, jetzt für meine jetzige Arbeit. Und natürlich lernt man im Allgemeinen unterschwellig auch Psychologie natürlich, obwohl das nicht direkt Thema war.
Aber natürlich brauchst du das eigentlich, wenn du dich in Rollen reinfinden musst, darfst, sollst. Was würdest du sagen, ist das Tolle am Schauspieler sein? Also was ist das Tolle daran, wenn man da in ganz viele und auch ganz, ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen kann?
Ja, es ist genau das. Das, was zum Beispiel ja Menschen hier in Köln Karneval machen, und das macht ja ein Schauspieler eigentlich das ganze Jahr, nur natürlich dann unter dem Druck eines bestimmten Ergebnisses und so weiter. Es ist ja nicht alles nur eine Spaßangelegenheit, aber die Faszination liegt, glaube ich, daran, sozusagen die eigene Person so auszuprobieren zu können, also in diese Rollen zu schlüpfen und Dinge, die ja letztendlich Teil von jedem sind, die nach außen zu bringen.
Mal was ganz anderes ausleben. Was war das unterm Strich für eine Zeit und wie lang war das überhaupt, dieses Studium in Leipzig?
Das war 4 Jahre, 2 davon in Leipzig und 2 so eine Art Praktikumsjahre am Schauspielhaus Chemnitz, genau.
Das heißt, du warst dann tatsächlich erstmal Theaterschauspieler, große Bühne mit allem drum und dran, Lampenfieber nehme ich an, kennst du auch?
Lampenfieber kenne ich bis heute sogar im Radio.
Merkt man gar nicht. Aber es ist dann so gekommen, dass du nach der Schauspielschule weniger in Richtung Theater gegangen bist und mehr in Richtung Fernsehen und das mit einem Hintergedanken.
Genau, der Gedanke war schon so ein bisschen, dass ich die Leidenschaft für Afrika oder für die Reisen dorthin.
Die dich nie losgelassen hat.
Die mich nicht losgelassen hat, dass das irgendwie weitergeht. Und das war eigentlich mit einer klassischen Theaterkarriere erstmal nicht zu vereinbaren, weil man das ganze Jahr natürlich eingespannt ist. Oft machen Kollegen die Saison überspielen im Sommer, wenn eigentlich frei ist, noch Sommertheater. Der Verdienst ist sehr übersichtlich an Theatern, gerade natürlich für Einsteiger. Und hinzu kam, dass ich damals eine Rolle hatte, beim WDR übrigens, wurde vorher nicht erwähnt, aber das ist auch sehr spät erst ausgestrahlt worden. Das war ein Pilotfilm für eine Serie, auch eine Hauptrolle und da hatte ich natürlich sofort den Riesentraum, okay, das läuft und das kann ich machen mit dem Fernsehen. Das war durchaus ein Risiko, das zu versuchen, also als freischaffender Schauspieler sich durchzuarbeiten, ohne jetzt so eine Theaterkarriere erstmal wieder zu starten.
Und das hat ja auch ganz gut geklappt, ne? Also ich habe ja eben schon so ein paar, so ein bisschen Name-Dropping gemacht. Hier Frauenknast kannten viele meiner Kollegen zumindest, hinter Gittern, da warst du ein Schließer. Dann, was hast du noch gemacht?
Es waren immer mal in Serien Tagesrollen oder mal 2 Tagesrollen. Die beiden großen, sozusagen meine großen Einsätze waren tatsächlich der Frauenknast hinter Gittern und dann Wege zum Glück, was sozusagen nahtlos ineinander überging. Aber das war so die Zeit, wo ich dann wirklich gut auch davon leben konnte, weil das, also korrigieren muss ich sagen, die ersten 3 Jahre waren halt alles andere als leicht. Das hat sich dann mit diesem Pilotprojekt, dieses erste Engagement, das hat sich nicht fortgesetzt. Das heißt, ich bin dann auch erstmal durchaus in so ein Loch gefahren. aufgefallen und habe alle möglichen Jobs angenommen, die nichts mit Schauspiel zu tun hatten, bis es dann so eine Kehrtwende gab. Und das sind dann auch so interessante Momente im Leben, wo es dann, wo man dann auch nicht weiß, woher kommt das jetzt? Von einem Moment auf den anderen hat es auf einmal geklappt und ja, und dann kamen auf einmal Rollen und auf einmal konnte ich sehr gut davon leben auch.
Wege zum Glück, hast du gesagt, da hast du sogar eine Hauptrolle gehabt. Was hast du da gespielt?
Da habe ich den verschollenen Ehemann der Hauptperson gespielt, der ganz unerwartet wieder auftaucht und dann das eigentliche Gefüge, was so ein bisschen das, ja, das Ziel ist ja immer, dass sich ein Paar findet und ich habe dieses Paar quasi auseinandergebracht auf ganz perfide Art und Weise am Ende sogar.
Hat das Spaß gemacht?
Ja, durchaus. Also die Rolle war sehr, sehr abwechslungsreich, muss man sagen. Also vor allem nach hinten hin wurde sie sehr extrem und das war auch schon spaßig, wobei Spaß, muss ich sagen, es ist sehr, sehr viel Arbeit, diese Art des Fernsehmachens. Also man muss in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel produzieren. Alle Beteiligten, von den Autoren bis eben zu den Schauspielern und alle Leute, die am Set sind. Also das war auch sehr, sehr anstrengend und ich hatte auch sehr viel Stress, muss ich sagen. Also das war nicht einfach.
Hast du manchmal auch so Momente gehabt, wo du wirklich gedacht hast, hurra, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich ein Serienstar?
Also wie ein Serienstar bin ich mir nie vorgekommen, weil dafür habe ich so gedacht, müsste man schon dann den Tatortkommissar geben oder so. Ich habe es immerhin mal zu einem Casting für einen Pathologen geschafft, aber ich bin nicht genommen worden. Aber nicht schlimm im Nachhinein. Nee, also es war, wie gesagt, es war toll, dass man davon leben konnte. Es war natürlich irgendwie auch lustig, die Momente, wo Leute hinter einem hergelaufen sind auf der Straße. Es ist mir sogar in Holland passiert. Ich bin in der Schweiz sogar angesprochen worden. Sozusagen, hallo, sind Sie es denn und so weiter und kann ich mal ein Autogramm haben? Das ist dann schon irgendwie so ein bisschen lustig, aber ich habe mir jetzt nichts drauf eingebildet oder so.
Und du hast irgendwann ja offenbar das Gefühl gehabt, als Lebensaufgabe reicht mir das irgendwie nicht. Und darum geht's gleich in der nächsten Sternzeitstunde. Gleich zur vollen Stunde hören wir aber erstmal das Wort, das du uns mitgebracht hast.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Aber was war damit getan? Auch wenn ich davonfuhr mit dem Schiff übers Meer in die Freiheit, blieb nicht die einzige Gewissheit die, dass ich die anderen verlassen hatte? Mir fiel ein, dass O'Connor immer elender wurde. Und Juanita schwanger war. In einigen Wochen sollte der Theaterabend stattfinden und ich hatte Manuela versprochen, ihre Zelle zu weisen. Professor Ferwau wartete darauf, dass ich ihm den 7. Gesang der Lusiaden vorlese und ich musste Jorge beschäftigen, dessen Frau sich von ihm hatte scheiden lassen. Felice hatte mir gestern erzählt, dass Juanitas Kind von ihm war und Maria würde nicht mehr lange die Teller waschen können. Es ging plötzlich schlechter mit ihr. Gewiss, sie konnten alle auch ohne mich sterben. Aber ich konnte nicht ohne sie leben. Jemand rief nach mir. Eine Frauenstimme, wahrscheinlich war es Manuela. Ich packte den Koffer wieder aus. Es war nicht viel, was ich auszupacken hatte. Ein paar Schuhe, drei Hemden, eine Hose, 5 Taschentücher, 4 Paar Strümpfe. Nicht viel, aber es genügte. Dann rief Manuela wieder. Ich ging hinaus, um zu fragen, was sie wollte.
Weiter geht's mit der Sternzeit, weiter mit mir am Mikrofon, Hilde Reginiter, und weiter mit Jost Pieper als Studiogast. Und das Wort, Jost, das wir gerade gehört haben, ein langes Wort, das hast du mitgebracht. Was war denn das genau für ein Text und warum ist der für dich wichtig?
Das war das Ende eines Hörspiels von Günter Eich, das ich seit vielen Jahren kenne. Das heißt das Jahr Lacertis. Und da geht es um einen jungen Mann, einen Maler übrigens auch, der ein Wort aufschnappt und während seiner Geschichte diesem Wort quasi nachjagt und eigentlich auf der Suche natürlich nach dem Sinn des Lebens ist und Reisen macht, Leuten hinterhergeht, bestimmte Wege geht und am Ende mehr oder weniger aus Versehen und gegen seinen Willen in einem Heim für Leprakranke landet, was wie eine Art Gefängnis ist. Er wird diagnostiziert, dass er das auch hat und muss dann da bleiben, stellt aber irgendwann fest, dass er doch nicht krank ist und freut sich jetzt, dass er gehen kann. Und in dem Augenblick, wo er ja seine Koffer packt, fällt ihm auf einmal auf, dass er gar nicht gehen will, sondern er bleibt.
Was bedeutet dieser Text oder hast du das Gefühl, das hat irgendwas auch mit mir zu tun?
Ja, absolut. Also ich fand, er hat mich immer sehr, sehr berührt, weil natürlich, vom Thema her ist es einfach, dass wir finden das, was wir finden sollen oder manchmal eben, wenn wir Glück haben und nicht unbedingt das, was wir suchen. Und das ist halt so ein ganz natürlich konstruiertes Beispiel. Aber letztendlich, ja, wenn ich jetzt auf meine Geschichte gucke, hat es durchaus auch viel damit zu tun, weil ja, ich habe mir das nicht bewusst eigentlich ausgesucht, diesen Ort und diese Arbeit, sondern Dinge haben sich ergeben. Und am Ende muss ich sagen, ja, und das war richtig so.
Der Schauspieler und Entwicklungshelfer Jost Pieper, der ist heute unser Gast am Samstag in der Sternzeit. Er hat Serien fürs deutsche Fernsehen gedreht, dann ist er als Entwicklungshelfer nach Afrika gegangen. Dazwischen fehlt uns aber noch eine Station, ein Masterstudiengang Dramatherapie in Großbritannien nämlich, und dazu gleich mehr.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Vom Serienstar zum Entwicklungshelfer, Josts neues Leben im Kongo. Über deine Zeit als Schauspieler fürs deutsche Fernsehen, Jost, haben wir gerade schon gesprochen. Das war gut, das war schön, aber irgendwie hat der am Ende nicht so richtig gereicht. Du wolltest mehr und bist dann erstmal nochmal an die Uni gegangen, dieses Mal nach Großbritannien, und zwar für einen Masterstudiengang Theatertherapie. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist im Prinzip die Therapie, also Psychotherapie mit den Mitteln des Theaters. Also so wie man bei Kunsttherapie die Mittel der bildenden Kunst benutzt, um Menschen zu helfen, oder damit sich Menschen helfen können, idealerweise benutzt man in der Theatertherapie eben theatralische Mittel, Rollenspiel, Geschichten, ja, jegliche Form von Verfremdung, viel Körperarbeit ist dabei. Ja, aber eben auch durchaus das Ganze basiert eben auf den Prinzipien der Psychotherapie.
Und das war für dich natürlich ganz praktisch, weil du warst ja schon mal ausgebildeter und ausprobierter Schauspieler, da hast du ja ziemlich viel mitgebracht.
Genau, aber das war dann so, jeder kam so aus einer anderen Richtung, das war ein großer Jahrgang von über 20 Leuten, das waren eben Leute dabei, die haben Psychologie studiert, und ich kam eben aus der anderen Richtung, aus der Kunstrichtung sozusagen, aus der Theaterrichtung. Aber das war toll, weil ich habe genau das dort gefunden, was ich so gesucht hatte.
Was hattest du denn gesucht?
Ja, ich hatte im Prinzip Lust, durchaus Theater einzusetzen in der Arbeit mit Menschen im weitesten Sinne. Also, und weil ich halt, ich hatte die Erfahrung gemacht, dass ich in Afrika mal gefragt wurde, ob ich auch mit traumatisierten jungen Frauen, das war in Norduganda, Theaterworkshops machen konnte. Das ist dann nie dazu gekommen, aber ich hatte mir damals so gesagt, eigentlich bin ich dafür nicht gewappnet. Das ist irgendwie eine Nummer zu groß. Und das war so da, um diese Lücke ein bisschen zu füllen, um zu sagen, okay, wie kann ich das machen? Wie kann ich Theater anwenden auf eine Art und Weise, dass es auch Menschen, die vielleicht sehr, sehr sensibel sind oder sehr verletzlich sind, ja, wie kann ich das anwenden und einbringen?
Du hast ja also sozusagen das Rüstzeug geholt da. Außerdem war es ja auch ein internationales Umfeld, ne? Das waren ja.
Genau, ich bin da so ein bisschen auch liebäugelnd mit der Idee hingegangen, Englisch mal aufzufrischen oder überhaupt erstmal richtig zu sprechen, wenn man so das immer nur aus der Schule hatte oder beziehungsweise im afrikanischen Kontext, dann war England doch nochmal was anderes. Also das war irgendwie auch sprachlich durchaus sehr interessant.
Was würdest du sagen, außer den Techniken, die du da gelernt hast, hast du für dich selbst auch noch was mitgenommen?
Ja, absolut. Also die ganze Erfahrung war so, dass ich eben gefunden habe oder auch nochmal wiederentdeckt habe, warum ich überhaupt ein Schauspiel machen wollte, was daran so besonders und so schön ist. Aber ich habe zum Beispiel auch in der Zeit wieder sehr viel gemalt. Also ich habe das wieder so ein bisschen wiederentdeckt, im Allgemeinen eben dieses, ja, dass man mit Kunst eben wahnsinnig viel machen kann.
Und dieses Gelernte, das wolltest du dann ja auch gerne anwenden in der Praxis. Sprich, du wolltest endlich zurück nach Afrika. Und dann hast du per Zufall ein Ehepaar kennengelernt, das sich wiederum selbst im Kongo kennengelernt hatte. Davon haben sie dir erzählt, und sie haben dir auch von dem Projekt Kim Bondo erzählt. Was ist das für ein Projekt?
Genau, Kim Bondo oder die Pädiatrie Kim Bondo ist ein Kinderkrankenhaus am Stadtrand von Kinshasa. Es gibt es seit dem Ende der 80er Jahre, gegründet von einem chilenischen Pater und einer italienischen Kinderkrankenschwester und Uniprofessorin im Ruhestand. Und ja, dieses Kinderkrankenhaus hat die Besonderheit, dass sie mit der Zeit angefangen haben, Kinder aufzunehmen, also Waisenkinder oder Kinder, die quasi von ihren Eltern abgegeben, verlassen wurden im weitesten Sinne. Und es hat sich sozusagen neben dem Kinderkrankenhaus ein Waisenhaus gebildet, würde man sagen. Und mittlerweile sind es halt über 500 Kinder, die insgesamt dort leben, in dem oder an dem Krankenhaus. Und unter anderem, ja, gab es eben dieses eine große Haus mit 100 Kindern und viele davon mit Entwicklungsstörungen, also Behinderungen.
Davon hat dir dieses Ehepaar erstmal erzählt. Dann hast du sofort gesagt, ach, ehrlich gesagt, das könnte auch was für mich sein.
Ja, aus der Entfernung kann man das natürlich nicht sagen. Also ich bin erstmal dann hingefahren, und um zu gucken. Also mit so einem Halbjahresvisum, durchaus schon mit ein paar Ideen, was ich alles sozusagen machen könnte, dass ich mir mit Kindern im Allgemeinen vorstellen könnte, im Sinne von Theater, aber auch mit Kunst zu arbeiten. Genau, und dann bin ich erstmal mehr oder weniger auf eigene Faust, also das Ehepaar Sauerbeck, die besagten Freunde, die mich da in Kontakt gebracht haben, haben mich natürlich auch schon von Anfang an ein bisschen unterstützt. Aber erstmal so insgesamt war das auf eigene Faust, war ich da.
Also es ging ab in den Kongo, ab nach Kinshasa, und wie es dir da ergangen ist und warum du dich entschieden hast, wirklich länger da zu bleiben, das erzählst du uns gleich weiter.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Kim Bondo, das ist ein Zentrum für Waisen- und Straßenkinder, gelegen am Stadtrand der 10-Millionen-Metropole Kinshasa, der Hauptstadt der Republik Kongo. Vor einem Vierteljahrhundert ungefähr gegründet von einem chilenischen Arzt und Pater und einer italienischen Ärztin. Und in eben dieses Zentrum ist unser Studiogast Jost Pieper zum Arbeiten gegangen. Und das, Jost, war schon 2011. Was war dein allererster Eindruck? Weißt du das noch?
Ich war überwältigt von der Zahl von Kindern einfach. Ich weiß noch, wir kamen irgendwie an und da gab es eine kleine Begrüßung und man war einfach nur umringt von Kindern. Also obwohl ich schon so viel in Afrika war und große Kindermengen waren mir durchaus vertraut aus anderen Kontexten, aber es war erstmal sehr überwältigend. Und dann natürlich beim genaueren Hinsehen auch die Größe des Projektes, die vielen Häuser und ja auch die, es gibt ein großes Babyhaus, auch sehr viele Kinder auf engem Raum zusammen. Ja, das waren so die ersten Momente.
Wie hast du mit den Kindern überhaupt gesprochen? In welcher Sprache?
Soweit ich konnte auf Französisch, beziehungsweise wenn man mit Säuglingen zu tun hat. Ich habe auch im ersten Monat morgens immer ein paar Stunden mitgeholfen beim Kinderwaschen, Babys waschen. Ich meine, die sprechen ja sowieso noch nicht. Von daher gesehen habe ich dann immer Französisch gesprochen, auch mit den Kollegen dort, mit den kongolesischen Damen, die dort die Meisterarbeit verrichten. Ja, also bis heute eigentlich. Also mein Lingala, was dort eigentlich die angesagte Sprache ist in Kinshasa, da kann ich ein paar Worte. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mehr zu lernen. Aber erstmal war das so Französisch. Auch wenn sie es nicht verstanden haben, aber so, ja.
Also du hast am Anfang geholfen, die Babys zu waschen. Daraus habe ich jetzt ein bisschen gehört, du warst ein bisschen Mädchen für alles oder es war nicht ganz klar, was du jetzt eigentlich tun solltest?
Genau, das war so ein bisschen das Ding, was mich auch am Anfang sehr durchaus auch frustriert hat, dass es nicht wirklich so einen Plan gab. Ich hatte ja eigentlich so mir Gedanken gemacht und die auch eigentlich vorher so mitgeteilt, aber es war dann irgendwie auch klar, dass durchaus so fundamentale Bedürfnisse dort nicht wirklich befriedigt waren oder ja, so ein Standard von Pflege nicht wirklich dort anzutreffen war, sodass man das Besucher kam, also ich wurde dann quasi wie ein Volontär, also wie andere auch, sozusagen so einfach drauf losgelassen, so mach was du kannst und dann hat man natürlich erstmal da mitgeholfen, wo was schon da war als Arbeitsstrukturen und hat erstmal mit bei der Pflege geholfen und auch bei den behinderten Kindern war ich dann nachmittags mal ein paar Stunden, habe versucht so kleine Aktivitäten zu machen, habe aber auch so mit Wäsche aufgehängt oder auch mal, ja, also so ganz normale Dinge des Alltags einfach mitgemacht.
Du hast ja gesagt, du hattest dir schon einiges überlegt. Hattest du gedacht, ach, dann komme ich zum Beispiel mit dieser Theatertherapie und helfe den behinderten Kindern dann besser klarzukommen? War das so in die Richtung?
Genau, das war natürlich die Idee, so ein bisschen therapeutisch zu arbeiten oder sagen wir im weitesten Sinne therapeutisch zu arbeiten. Aber vor der Therapie kommt ja überhaupt erstmal die Erziehung und vor der Erziehung kommt erstmal überhaupt so eine grundlegende Fürsorge, eine Aufmerksamkeit für die Kinder und so weiter. Und das war alles nicht gegeben und da war man auch so ein bisschen erstmal auf verlorenem Posten als einzelne Person. Gut, es gab noch ein paar andere, aber nicht wirklich so eine Struktur, wo man sagen könnte, die funktioniert und jetzt komme ich noch mit meiner Therapie und mache was zusätzlich, sondern es war so, es fehlte so an allem eigentlich.
Du hast auch gesagt, da waren vor allen Dingen kongolesische Kräfte. Was waren das für Leute, die da geholfen haben?
Also wenn ich jetzt mal direkt über das Haus mit den behinderten Kindern rede, das waren eigentlich Frauen, die sozusagen sich um die Hygiene kümmern und die Kinder waschen und das Essen verteilen und das Haus sauber halten und pro Schicht sozusagen eine Krankenschwester. Also zum Beispiel abends waren dann zwei von diesen Mamas, nennen die sich dann auf Französisch oder Kongolesisch-Französisch, und eine Krankenschwester. Die waren zu dritt in der Nacht und haben eben auf dieses Haus mit den 100 Kindern aufgepasst quasi. Und dann in der nächsten Schicht kamen wieder zwei von diesen Mamas und eine neue Krankenschwester. Also so eine Personaldecke hatte man.
Und das hat sich dann irgendwie rauskristallisiert, dass du mehr und mehr in dieses Haus mit den behinderten Kindern gegangen bist und dass da deine Aufgabe war.
Genau, ich habe dann irgendwann gemerkt, diese beiden Häuser, also das Babyhaus an sich ist auch eine sehr, sehr krasse Realität, also im Sinne von, ja, diese ganzen Kinder, die man auch ständig sieht, die sozusagen nicht weiter beachtet werden von den Leuten, weil die irgendwie viel zu viel zu tun haben, die irgendwie in der Ecke rumliegen oder viele, viele Stunden alleine verbringen und dann zusätzlich noch eine ähnliche Situation in dem Behindertenhaus, und da habe ich halt so gedacht, okay, ich muss mich für eine Sache entscheiden, ich kann hier nicht so ein bisschen beides machen. Dann habe ich mich eben für das entschieden, wo ich dachte, da kann ich vielleicht irgendwie wirksamer sein.
Konntest du denn trotz den ja nicht so idealen Rahmenbedingungen ein bisschen was von dem anwenden, was du da in deiner Theatertherapie-Geschichte gelernt hattest?
Sagen wir mal so rudimentär, also so ein paar Prinzipien natürlich. Ich habe dann irgendwann versucht, mit so kleinen Gruppen was zu machen. Bei 100 Kindern, jede Aktion ist immer so ein bisschen im Chaos verlaufen, wenn man was versucht hat, so ein bisschen im Offenen Raum zu machen. Also gab es dann die Idee, in der leerstehenden Schule, das waren die Sommerferien, einen Raum zu nutzen und mit einer kleinen Gruppe von Kindern zu arbeiten, mit ein bisschen Spielzeug, ganz einfache kleine Spiele zu machen, Dinge zu machen, wo sich die Kinder kurz mal irgendwie wohlfühlen und so. Also durchaus schon mit so einem therapeutischen Hintergedanken, aber natürlich würde das nicht die Maßstäbe von Therapie erfüllen. Aber das war natürlich so ein bisschen der Gedanke, der dahinter stand.
Wie war denn das überhaupt mit den Kindern? Bist du schnell mit denen warm geworden? Hast du schnell Beziehungen zu denen aufbauen können?
Also je nach Kind. Es gibt natürlich Kinder, die sind so ein bisschen schüchterner oder ja, haben aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwie, ja, oder kommen nicht so auf einen zu. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Kinder, gerade in so einem Waisenhaus-Kontext, die auf einen zugerannt kommen und dann ihr Bedürfnis nach Zuneigung und Aufmerksamkeit natürlich total offen vor sich hertragen. Also da ist man sozusagen immer offene Türen eingerannt und ich musste dann immer sehen, dass wenn ich meinetwegen mit 10 Kindern in die Schule gegangen bin, dass ich dann irgendwie aussortiere und da gab es dann auch immer mächtig Krach, weil das natürlich dann irgendwie alle machen wollten.
Meinst du, es hat eine Rolle gespielt, dass du anders ausgesehen hast als die Erwachsenen, die kennen, also dass du weiß warst?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube eher, dass die Kinder darauf reagieren, wie man mit den Kindern umgeht. Also ich sehe ja jetzt, wir haben jetzt ja Erzieher auch in dem Haus und das sind natürlich Kongolesen und wenn die sich um die Kinder kümmern, dann sind die Kinder genauso offen und genauso dankbar dafür. Also das hat jetzt nichts mit Hautfarbe zu tun.
Hautfarbe spielt keine Rolle, so wie es sein sollte. Du hast mir auch gesagt, dass du ziemlich schnell gesehen hast, dass das Ganze eben in erster Linie erstmal als eine medizinische Einrichtung aufgezogen worden war und dass es an pädagogischen Konzepten eher gemangelt hat. Und wie du versucht hast, dieses Problem anzugehen, das hören wir dann gleich nach den Nachrichten. Kinder mit Behinderungen, die haben es sowieso schwer und ganz besonders schwer haben sie es, wenn sie in einem armen Land wie dem Kongo leben. Und da ist es nur gut, dass es Projekte wie Kimbondo gibt, denn in diesem Zentrum für Waisen- und Straßenkinder, da gibt es auch ein Extrahaus für Behinderte, zum Teil auch wirklich schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche. Und sie alle sind Schützlinge unseres heutigen Studiogastes, nämlich von Jost Pieper. Jost, was haben die denn für Behinderungen, diese Kinder?
Ja, wir haben eigentlich alle Sorten, muss man sagen. Da sind Kinder dabei, also bis heute sind auch Kinder dabei, ohne irgendeine Diagnose oder irgendeine Auffälligkeit. Wir haben Kinder, die haben Verhaltensauffälligkeiten, Lernbehinderungen, kleine Lernbehinderungen, bis zu geistig behinderten Kindern und auch körperlich behinderten Kindern, chronische Krankheiten, degenerative chronische Krankheiten und ja, und dann, wie gesagt, die mehrfach schwerstbehinderten Kinder, die sozusagen ganz abhängig von Fulltime-Pflege sind sozusagen, also füttern, Windeln wechseln und so weiter, hinsetzen, hinlegen, die quasi nichts können. Also die ganze Palette.
Das heißt, es bräuchte eigentlich auch eine ganze Palette unterschiedlichster Fördermaßnahmen. Wie realistisch ist das, da tatsächlich was anzugehen?
Also man bewegt sich natürlich immer in so ein bisschen Traumland, wenn man von hier kommt und dann was machen will. Wie gesagt, wir hatten vorher 0 Erzieher pro Kind und mittlerweile sind es 4 Erzieher. Das ist halt immer noch so wenig, dass man natürlich so ein einzelnes Kind damit noch nicht richtig fördern kann. Also ich habe dann immer gesagt, wir müssen erstmal sehen, dass wir einfach Menschenwürde so ein bisschen etablieren. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo man mit ein paar neu angestellten Leuten jetzt sozusagen so eine Arbeit machen kann, wie das hier in Förderschulen beispielsweise passiert oder in solchen speziellen Einrichtungen, Therapien und so weiter.
Woran machst du die Menschenwürde fest?
An einem Grundmaß an Aufmerksamkeit und Zuneigung. Also die Kinder sind ja vor allem nicht nur behindert, sondern sind vor allem von ihren Familien verlassen, was eigentlich das Allerschlimmste ist. Das ist eigentlich die schlimmste Behinderung, wenn man so will. Und da ist immer ja mein großer Wunsch, dass wir als Einrichtung oder die Einrichtung dort diese Rolle, diese Elternrolle so wahrnimmt, dass sich die Kinder irgendwie geborgen fühlen in ihren Schwierigkeiten oder in ihrer schwierigen Situation.
Das steht und fällt, stelle ich mir jetzt vor, natürlich damit, wie viele Erwachsene dann da sein können und diesen Kindern wirklich ihre Aufmerksamkeit schenken können, oder?
Genau, wie viele, welche natürlich auch, mit welcher Motivation und wie diese Leute motiviert sind und wie sie auch unterstützt werden in der Arbeit. Also ich selber war an dem Punkt, als ich am Anfang da war, ich wollte eigentlich auch wieder weg, weil ich das Gefühl hatte, ich bin hier mehr oder weniger auf einsamem Posten. Es gab eine sehr engagierte spanische Krankenschwester, also Ordensschwester und Krankenschwester, die aber jetzt leider nicht mehr da ist, die sich dort ja aufgeopfert hat für die Kinder. Aber ansonsten war da eben nicht viel. Und wenn man selber keine Unterstützung hat, dann ist es halt ganz schwierig.
Du hast ja trotzdem weitergemacht und du hast eben auch schon gesagt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Erzieher als ganz am Anfang. Also wie bist du das angegangen, dass da mehr Leute und motiviertere Leute hingekommen sind?
Ja, da muss man sozusagen kurz wieder zurückgehen in der Geschichte. Also als ich dann eigentlich quasi schon so dachte, nee, das ist alles nichts, gab es einen Kontakt mit italienischen Förderern der Einrichtung, also Großförderern sozusagen, einen Zusammenschluss von Vereinen in Italien. Und die haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte zu bleiben und haben mir auch ein Budget in Aussicht gestellt, um Dinge anzuschieben und zu verändern. Weil natürlich letztlich ist es wie immer leider auch eine Geldfrage, weil man muss natürlich die Leute bezahlen, die Arbeit machen sollen. Und das hat zwar dann noch relativ lange gedauert, aber mit dieser Perspektive bin ich dann wieder 2012 nach einem kleinen Deutschlandaufenthalt wieder zurückgegangen. Und dann ja, ging es darum, eben Leute zu suchen, auch bauliche Maßnahmen durchzuführen. Das Haus war in unseren Augen nicht wirklich funktional. Es war für 40 Kinder mal gebaut worden. Jetzt waren mittlerweile 100 Jahre im Haus. Es ging auch immer darum zu sehen, welche Kinder sind vielleicht gesund genug, um in anderen Häusern der Einrichtung zu sein. Da haben wir auch mittlerweile sehr viele Kinder quasi transferiert in andere Häuser. Es sind aber viele neue nachgekommen. Von daher gesehen sind wir immer noch eigentlich auf derselben Zahl. Ja, aber das waren so die Hauptmaßnahmen. Und natürlich die Leute zu motivieren. Mir ging es immer darum, die Arbeitsbedingungen von den Leuten so zu verbessern, dass sie die Arbeit auch gerne machen. Also anfangs hieß es innerhalb der Einrichtung Casa Patrick, so heißt das Haus, das ist die Hölle. Also wenn man dahin versetzt wird, das ist wie eine Strafversetzung. Wie Sibirien, so ungefähr.
Mittlerweile ist es nicht mehr wie Sibirien.
Aus meiner Position, aus meiner Sicht nein, aber ich müsste nochmal sozusagen horchen oder ja, die Leute fragen, was sie jetzt denken. Aber jetzt wird schon deutlich, dass sich so eine Gesamtstimmung, so eine Gesamtatmosphäre verbessert hat und ja, da Aktivitäten stattfinden und Dinge für die Kinder gemacht werden. Wir haben jetzt auch andere Kinder aus den anderen Häusern, die bei uns sind. Also wenn bei uns Filme gezeigt werden oder wenn eine Party geschmissen wird, auch das findet jetzt mal eher statt als früher, dann kommen natürlich auch die Kinder aus den anderen Häusern und das ist schön und das ist richtig so. Das ist auch, ja, dass wir attraktiv geworden sind und nicht nur, ja, unsere Kinder vielleicht in anderen Kindern, in anderen Häusern was suchen, sondern eben auch umgekehrt.
Du hast ja gerade gesagt, leider geht es immer auch ums Geld, ist ja klar, irgendwovon muss das alles bezahlt werden und da hast du jetzt doch auch eine ganz wichtige Rolle, nämlich als Mittler zu Organisationen in Deutschland, in Europa, Italien hast du erwähnt, die eben da auch unterstützen können. Wie nimmst du diese Rolle wahr?
Es ist so eine Rolle, die man automatisch bekommt, wenn man dort ist. Also es ist eher eine kommunikative Rolle. Es ist jetzt nichts Offizielles, weil das ist natürlich die Einrichtung dort, die das Kinderkrankenhaus, was unterstützt wird. Und ich bin jetzt so ein bisschen dafür verantwortlich, dass bestimmte Gelder von diesen italienischen Vereinen zum Beispiel, die speziell für das Behindertenhaus vorgesehen sind, dass die auch wirklich dort eingesetzt werden. Also ich bin sozusagen so ein bisschen auf ja, hauslokaler Ebene sozusagen der Finanzminister, wenn man so will.
Und du warst jetzt in Deutschland, um dich ein bisschen vorzubilden in solchen Fragen auch.
Genau, also es ging darum, dass ich jetzt nach den ersten ja, 3,5, fast 4 Jahren jetzt sozusagen so eine sozialversicherungstechnische Absicherung gesucht habe, die ich vorher nicht hatte. Also ich wurde unterstützt von den Italienern, aber mehr auf so einer informellen, sehr informellen Ebene. Also es gab keinen Vertrag oder dergleichen. Und dann konnten wir Miserio und die AGH hier in Köln gewinnen, um sozusagen mein Personalprojekt, wie sich das dann nennt, zu unterstützen. Das heißt, mir die soziale und ökonomische Absicherung zu geben, diese Arbeit auch weiterhin zu machen, weil sonst hätte ich irgendwann sagen müssen, ja, ich muss mich sozusagen wieder um meinen eigenen Broterwerb kümmern und muss wieder nach Deutschland gehen.
Was hast du hier gelernt?
Es ging um die allgemeinen Grundsätze von dieser Zusammenarbeit, von der personellen Entwicklungszusammenarbeit, wie sie die AGH macht und wie auch Miserio das fördert, wo halt der Kontakt zu den Menschen im Mittelpunkt steht. Und das ist auch etwas, womit ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann, wo es darum geht, natürlich die Kräfte vor Ort zu fördern, die gewisse Arbeit natürlich machen müssen und also Initiativen und Projekte vor Ort zu fördern, weil wir natürlich langfristig nicht wollen, dass wir sozusagen immer der große Helfende sind, sondern eben auch die Leute im Land sind, die diese Arbeit machen können.
Also dieses ganz klassische Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau.
Ja, und du wirst jetzt zurückgehen und dann weiter für die Kinder da sein. Und zu einem dieser Kinder hast du ein ganz besonderes Verhältnis aufgebaut. Da ist ein kleiner Junge, für den du jetzt ein Adoptionsverfahren eingeleitet hast. Und dazu sagen wir gleich noch mehr, gleich im letzten Teil unserer Sternzeit.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Ungefähr 100 behinderte und schwerstbehinderte Kinder, die leben in Kongos Hauptstadt Kinshasa im Zentrum Kimbondo. Jost Pieper, der arbeitet schon seit 2011 mit und für diese Kinder und Jugendlichen und sein Ziel ist es, diesen Kindern ein Leben in Würde zu ermöglichen, sie soweit das irgendwie geht zu fördern. Und Jost, das müssen wir jetzt auf jeden Fall auch noch erzählen, unter all diesen vielen Kindern, da war ein Junge, der hat dich ganz besonders in sein Herz geschlossen.
Genau, ein kleiner Junge, das war in den ersten Monaten wirklich, aber komischerweise noch nicht von Anfang an, hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich ihn jetzt immer bei mir haben soll oder mitnehmen soll oder wie auch immer. Also das war einer von den Kindern der Kategorie schwerstbehindert, also sozusagen er konnte nicht laufen, er konnte nicht richtig sprechen, obwohl er schon fünf oder sechs Jahre alt war. Ein Kind, was wirklich ausgesetzt worden war in der Nähe von so einem belebten Verkehrsknotenpunkt in Kinshasa, also wie ein ungeliebtes Haustier ausgesetzt. Der ist dann aber relativ schnell zu uns gekommen, immerhin in unser Krankenhaus und war dann da in seinem kleinen Gitterbettchen. Anfangs habe ich mich sehr um die anderen Kinder gekümmert, mit denen man besser spielen konnte und so weiter. Und irgendwie hat er aber immer mich, keine Ahnung, besonders angeguckt, versucht immer auf so mit so Jabba-Talk mit mir zu sprechen, auch zu kommunizieren und so. Und dann habe ich mich mehr mit ihm beschäftigt, habe dann irgendwie festgestellt, gefunden, der wird laufen können, wir müssen dem Laufen beibringen und habe ihn dann bei jeder Gelegenheit auf die Beine gestellt und ja, so fing es an.
Ja, so fing es an und es ist dann so gekommen, dass du ihn dann auch in dein Herz geschlossen hast.
Und weil, ja, also das ist, fällt mir natürlich bei allen Kindern nicht schwer, aber das war dann wirklich so, dass ich dachte, er konnte dann auf einmal aus Urs plötzlich meinen Namen sagen. Also niemand hatte ihm den beigebracht, und obwohl er eigentlich gar nicht sprechen konnte. Das war also echt faszinierend. Das war dann so wie eine Berufung. Also ja. Aber diese Idee mit der Pflegevaterschaft oder Adoption, die kam dann ganz langsam, weil das ja überhaupt nicht geplant war oder ich mir das vorgenommen hatte oder so. Und weil es natürlich auch eine sehr besondere Entscheidung ist, sage ich mal so. Ich wusste auch nicht, ob der Pater das irgendwie gut findet, weil Adoption ist immer so eine Sache, wird eigentlich nicht gemacht bei uns in dem Kinderheim. Aber der fand das dann super und von da an, ja, hat sich das dann immer weiterentwickelt.
Das war ein langer Prozess, sagst du, kann man sich vorstellen, ne, dass man das nicht so von heute auf morgen entscheidet. Aber irgendwie ist das denn in dir gereift, diese Idee, ich möchte da die Verantwortung für diesen Jungen, für dieses Kind übernehmen.
Ja, es war so ein bisschen dieses Gefühl auch, okay, man ist sehr, sehr limitiert, was man für die ganzen Kinder tun kann. Und ich glaube so unterschwellig auch so ein bisschen, ja, okay, der hat sich mich jetzt ausgesucht und vielleicht kann ich ja was ganz Besonderes für dieses eine Kind tun. So. Und das war natürlich klar, das ist natürlich das Thema von allen Kindern, wie ich schon gesagt habe. Alle sind auf der Suche nach ihren Eltern eigentlich. Und das ist ja auch so die Tragik dieses Ortes. Und dann habe ich mir eben gesagt, ja, ich habe jetzt gerade keine Ausrede. Warum nicht? Ich habe nichts zu verlieren und er hat schon auch gar nichts zu verlieren gehabt offensichtlich. Und so ist das gekommen.
Und das heißt, ihr habt jetzt tatsächlich ein Adoptionsverfahren eingeleitet?
Genau.
Ist das schwer im Kongo als Europäer ein Kind zu adoptieren?
Ja, es ist vor allem im Augenblick schwer. Also das gibt es auf jeden Fall. Es gibt es auch in allen möglichen Konstellationen. Es ist im Augenblick sehr schwer, mit adoptierten Kindern dann tatsächlich auszureisen. Es gibt irgendwie so eine Art Ausreiseverbot gerade für adoptierte Kinder. Also etwas, was sich aber auch hoffentlich wieder ändert. Und wie meine Geschichte jetzt konkret weiterläuft, kann ich noch nicht so genau sagen, weil ich habe sozusagen den Anwalt der Einrichtung mir helfen lassen. Und das ist jetzt irgendwie auf dem Weg. Aber was da jetzt noch kommt und welche Schwierigkeiten, ich lass mich überraschen.
Im Moment ist es aber so, dass du mit dem Jungen, wie heißt der überhaupt?
Mariano.
Mit Mariano nicht mehr in dem Zentrum selbst lebst, sondern dass ihr eine Wohnung, ein Haus außerhalb gefunden habt. Und du lebst da, wenn ich das sagen darf, als alleinerziehender Vater, ne?
Genau.
Wie fühlt sich das an?
Es ist sehr, sehr cool, sehr schön, aber auch super schwierig natürlich. Also man hat ja eigentlich nicht mehr viel irgendwie frei. Das Tolle an der Konstellation ist, dass ich sozusagen tagsüber mit ihm in die Einrichtung gehen kann und wir uns dann auch immer sehen. Aber abends und morgens bin ich dann natürlich in der Verantwortung. Ich habe ganz tolle Nachbarn und eine Hausmeisterfamilie, die mit auf dem Grundstück wohnt, die sich rührend um ihn auch kümmern, wenn ich mal nicht kann oder nicht da bin oder aus irgendwelchen Gründen ja verhindert bin. Das heißt, ich habe auch viel Hilfe. Ich hatte auch einen Volontärkollegen, der mit mir dort gelebt hat in dem Haus. Also ich war nicht immer ganz alleine. Es macht sehr, sehr viel aus, wenn eine zweite Person da ist.
Klar.
Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, wird da auch auf jeden Fall jemand in dem Haus noch sein mit mir. Also das ja, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, immer wieder. Also es ist immer wieder wahnsinnig schön und manchmal natürlich auch zum Verzweifeln.
Aber sag mal, was haben deine Eltern hier in Deutschland gesagt? Was haben deine Freunde hier in Deutschland gesagt? Haben die gesagt, bist du jetzt verrückt geworden oder was?
Ja, die Reaktionen waren, also ganze Bandbreite würde ich sagen. Ich glaube, meine Eltern haben so ein bisschen, also mittlerweile haben sie sich an den Gedanken gewöhnt, sagen wir es mal so. Am Anfang war das mehr so, wir sagen da jetzt einfach mal nichts zu. Und dann gab es Freunde, die erst ein bisschen überlegt haben und dann festgestellt haben, ja, okay, es passt zu dir. Andere, mit denen ich bis heute diskutiere, die finden, das ist eine totale Schnapsidee und ich verkorkse mein Leben. Andere, die es ganz, ganz toll finden, wirklich alles.
Von bis, alles dabei. Freust du dich darauf, jetzt in den Kongo zurückzugehen und deinen Adoptivsohn in Spe wiederzusehen?
Kein Ausdruck.
Was sind deine aktuellsten Pläne für dein Projekt?
Oh ja, da gibt es wahnsinnig viele lange Listen, Kleinprojekte. Wir haben bestimmte Baumaßnahmen noch vor uns. So ein Haus fällt immer in kürzester Zeit aus allen Nähten, sowohl klimatisch gesehen als auch durch die Einwirkung der Kinder. Also wir müssen ganz viel noch renovieren. Ich will aber auch einen fünften Erzieher im Team haben, dass es ein bisschen stärker wird. Es gibt bestimmte organisatorische Dinge, die wir irgendwie regeln müssen, unsere Arbeit besser organisieren, kleine Förderprojekte machen für die Kinder. Wir müssen überlegen, was mit den Älteren passiert. Wir haben ja auch Kinder, die sind schon, oder, also sind erwachsen, sind überhaupt keine Kinder mehr, die sind 25 und älter. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, was mit denen passiert. Können wir irgendwie so kleine Werkstätten machen mit den Gründen oder ja.
Könntest du dir auch sowas vorstellen wie, ich bringe jetzt einfach mal mein altes und mein neues Leben zusammen und drehe eine Serie zum Beispiel für Charity-Zwecke im Kongo mit den Kindern?
Ja, Logo, kann ich mir alles vorstellen. Ich will auch immer mit denen Theater spielen, nur ich warte noch auf den Moment, wo ich genug Zeit habe. Und wie gesagt, ich habe eine ganze Sammlung mit Perücken auch immer dabei und lustige Brillen und so. Also das nehme ich mir auf jeden Fall auch vor.
Dann wünschen wir mal, dass dieser Moment bald kommt. Jost Pieper war das, heute zu Gast bei uns in der Sternzeit, wie er von seinem Job als Serienstar im deutschen Fernsehen zum Entwicklungshelfer in einem Kinderheim im Kongo gekommen ist. Das hat er uns heute in der Sendung erzählt. Ganz vielen Dank dafür. Bei allen, die zugehört haben, bedanke ich mich jetzt fürs Zuhören. Die ganze Sendung, die gibt's wie immer zum Nachhören im Netz unter domradio.de. Am Mikrofon war ich, Hilde Regenita. Ich sage jetzt Tschüss, machen Sie es gut. Und ganz zum Schluss, Jost, spielen wir jetzt natürlich noch was für dich, das, was du dir gewünscht hast, nämlich?
Das ist das Stück Sankanda von der CD Lambarena, Bach to Africa.
Und das hören wir jetzt.
Domradio Sternzeit. Starkes Stück. Mombasa, Mombasa, Mombasa.